Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 16. Antifeminismus als ideologisches Kernelement rechter Politiken. Mit Susanne Kaiser.
Herzlich willkommen, Susanne. Die regelmäßig Hörenden können ja zum Start schon mitsprechen. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Also ich bin Susanne Kaiser, Journalistin und Autorin. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren inzwischen mit Frauenhass und mit rechtsextremen Bewegungen, antifeministischen Bewegungen und schreibe darüber Bücher. Und jetzt ganz neu schreibe ich feministische Krimis, eine Krimireihe für Rowohlt. Erster Teil, Riot Girl, erscheint im April.
Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich mit Frauenhass und antifeministischen AkteurInnen. Daher mal als Basis für unser Gespräch. Wo ist denn der Unterschied von Antifeminismus zu Frauenhass und dem, was gemeinhin als Sexismus begriffen wird?
Naja, kommt ein bisschen drauf an, was für eine Definition man da zugrunde legt. Ich nehme meistens eher so eine journalistische, allgemeinsprachliche, weil ich ja auch also einfach die breite Masse erreichen will mit meinen Texten und deshalb das gar nicht so theoretisch kompliziert machen will. Wenn man nach der australischen Philosophin Kate Mann gehen würde, dann wäre Sexismus das System, dass Frauen Männern unterlegen sind und es eine bestimmte soziale Hierarchie gibt. Ja, man bestimmte Stereotype im Kopf hat, wo Frauen und Männer eben unterschiedlich sind. Misogynie, also Frauenhass, wäre dann das konkrete System, das durchzusetzen, ne, das Patriarchat in dem Fall durchzusetzen. Und Antifeminismus würde ich bezeichnen als alles, was versucht, feministische Errungenschaften wieder rückgängig zu machen.
Direkt hinterher zu den AkteurInnen. Kannst du mal eine Einschätzung geben, wie groß das Feld ist? Erstmal für Deutschland, gerne aber auch für die gesamte sogenannte westliche Welt.
Also ich finde es nicht mehr so leicht zu sagen für Deutschland, für Frankreich, für Europa, für die USA oder so, weil wir einfach in einer globalisierten, vernetzten Welt leben und diese ganze antifeministische Bewegung ja vor allem ein Netzphänomen auch ist. Und der Feminismus der letzten 20 Jahre finde ich schon auch. Und deshalb kann man es nicht mehr so gut trennen und die AkteurInnen auch nicht mehr so gut auf nationale Räume festlegen. Ich glaube aber schon, dass es eine relativ große Szene gibt, auch vor allem eine wachsende Szene. Das ist vielleicht das Beunruhigende daran. Und dann muss man sehen, auf welcher Ebene der Antifeminismus quasi ins Spiel kommt. Also ist es wirklich politischer Aktivismus? Ist es auf der Einstellungsebene? Ist es was Bewusstes? Ist es was Unbewusstes? Und ich würde die wirklich aktive politische antifeministische Szene in Deutschland vor allem mit dem rechten Lager in Verbindung bringen. Und das, also sehen wir ja, ist relativ groß, wenn wir dann noch die ganzen TikTok-Menfluencer mit dazu nehmen, die ja auch verbunden sind und vor allem junge Menschen, also ne, bei TikTok sind die Leute zwischen 13 und 19, junge Männer vor allem erreichen und das tun sie ja zunehmend, wie wir an deren Wahlverhalten auch sehen, ne, weil die vor allem rechts wählen. Ja, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine beunruhigend wachsende Szene.
Und hast du eine Einschätzung, wie viel Einfluss bzw. Masse antifeministische Motivation und AkteurInnen in diesem Sammelsurium rechter Positionen und Aktiven einnimmt? Das müssen jetzt nicht unbedingt fixe Zahlen sein. Eher, welche Stellung Antifeminismus hier einnimmt?
Also Antifeminismus hat eine extrem große Stellung und eben auch wachsende Bedeutung für diese AkteurInnen, weil sie es über den Antifeminismus schaffen, sich auch mit anderen menschenfeindlichen AkteurInnen, Ideologien zusammenzuschließen. Und die haben alle ein bisschen ähnliche Ziele. Ne? Die haben alle eine reaktionäre Weltanschauung. Und da ist also Antifeminismus oder Frauen eben wieder auf einen untergeordneten Platz in der Gesellschaft zurückzuverweisen, ist wie so eine Art Kit. Und Andrea Petö, die Genderforscherin, nennt es auch symbolischen Kleister quasi. Und unter Antifeminismus kommen die zusammen. Unter Antifeminismus können die ihre Ideologien untereinander anschlussfähig machen. Das merkt man auch. Also gerade wenn man auf Verschwörungsideologien oder so schaut, ne, sind die in all diesen Bewegungen einfach extrem präsent. Und der Feminismus und Antifeminismus spielt da immer in irgendeiner Weise eine Rolle. Und wir sehen einfach spätestens seit der Wahl von Donald Trump, dass diese Male Supremacy als Ideologie, ne, diese Vorstellung, Männer müssen herrschen, sind mehr wert, das Patriarchat ist die richtige Gesellschaftsform, dass das einfach zunimmt. Und das ist, also das erklärt auch, warum Menfluencer ne, Fitnesscoaches, Finanzcoaches und diese ganzen Typen im Netz, also spätestens seit Andrew Tate eben auch im Mainstream, so wahnsinnig erfolgreich sind.
Andrew Tate erlangte spätestens seit 2022 als misogyner Influencer auf TikTok virale Berühmtheit. Dort betitelt er Frauen als Eigentum des Mannes und heißt Gewalt gegen Frauen in Beziehungen als Kontrollinstrument gut. Tate ist allerdings kein ausschließliches Internetphänomen. Der ehemalige Kickbox-Weltmeister war 2016 Teil des britischen Big Brother-Ablegers, wurde aber aus der Sendung geworfen, nachdem ein Video von ihm aufgetaucht war, in dem er eine Frau attackiert. Er unterstützte den Brexit, hatte Kontakte zum britischen Neonazi Tommy Robinson und war zu Gast in der extrem rechten und verschwörungsideologischen Talkshow von Alex Jones. Aktuell laufen gegen Tate in Rumänien ein Prozess wegen Menschenhandel und ein Prozess wegen Steuerhinterziehung.
Dann noch eine Frage zu den Betroffenen von Antifeminismus. Wen attackiert der Antifeminismus? Du hast ja schon Frauen angesprochen. Trifft es aber auch noch andere gesellschaftliche Gruppen?
Also es sind immer mehrere gesellschaftliche Gruppen. Und wenn ich Frauen sage, meine ich damit auch die ganze queere Community beispielsweise. Es sind immer viele politische Minderheiten. Und im Sinne des intersektionalen Feminismus muss man auch sagen, je mehr Diskriminierungsmerkmale dazukommen, desto schlimmer sind natürlich diese Angriffe. Das heißt, es sind nie nur Frauen alleine, sondern da geht es ja um ein ganzes patriarchales Herrschaftssystem, was einfach krass in Frage gestellt wurde durch den Feminismus, ne, der letzten 10, 20 Jahre. Und genau dagegen richtet sich diese ganze Bewegung. Das heißt, wenn man es schafft, mit Antifeminismus auch noch gleich andere Gruppen, also rassistisch beispielsweise, agieren zu können, wie wir es eben in der Ideologie vom großen Austauschen, in dieser Verschwörungserzählung sehen können, dann wunderbar.
Es ist ja auf den ersten Blick ein bisschen seltsam. Die Gesellschaft hat in den letzten Jahrzehnten extreme emanzipatorische Sprünge gemacht. Und jetzt haben wir mindestens einen regressiven Backlash, wenn nicht ganze regressive Sprünge. Wie kommt das, dass das gerade jetzt passiert und warum diesmal so massiv?
Also der Feminismus war, das muss man so sagen, einfach extrem erfolgreich. Und da muss man ja auch sehen, dass es eine Bewegung ist, eine Form von Revolution, die mit absolut friedlichen Mitteln vorangeht. Feministinnen haben nur das Netz in den letzten 20 Jahren genutzt, um einen bestimmten Druck oder eine bestimmte Gegenherrschaft aufzubauen. Und da waren sie einfach sehr, sehr, sehr erfolgreich drin. Ja, wir waren, und inzwischen sage ich leider waren und nicht mehr sind, so gleichberechtigt wie noch nie. Wir hatten die MeToo-Bewegung 2018, die einfach so krass viel geändert hat im kollektiven Bewusstsein von Frauen und auch von anderen politischen Minderheiten, weil man eben plötzlich nicht mehr sich selbst als Einzelfall gesehen hat und irgendwie damit ist ja immer auch so eine kleine Mitschuld, ne, oder überhaupt eine Schuld, ne, irgendwas ist falsch mit mir, sozusagen implizit, sondern ein Bewusstsein dafür, dass es um Strukturen geht. Und das ist ein Bewusstsein, da kommen wir nicht wieder hinter zurück. Frauen sind extrem sichtbar geworden. Unser ganzer Diskurs ist total gleichberechtigt oder lange gewesen. Zumindest eine gendergerechte Sprache hat sich durchgesetzt. So sehr, dass manche Bundesländer sie in den letzten Jahren verbieten mussten. Ja, Bayern und Hessen. In öffentlich-rechtlichen Sendern ist es völlig selbstverständlich zu gendern, auch Frauen in Führungspositionen zu haben, zu interviewen, zu sehen. Ne, wir hatten eine Kanzlerin 16 Jahre. Da mussten sich die ganz jungen Leute erstmal dran gewöhnen, dass die Kanzlerin männlich sein kann, nachdem Merkel dann abgetreten war. Wir haben eine Außenministerin, wir haben eine Innenministerin, vielleicht haben wir irgendwann eine Finanzministerin. Es gibt Förderprogramme, Quoten und so weiter. Und diese Sichtbarkeit und diese sehr, sehr schnellen Erfolge, also gerade der jetzt dritten, vierten Welle des Feminismus, also des Netzfeminismus letztlich, ne? Das ist das, was so stark angegriffen wird. Und gerade weil wir eben in Zeiten des Internets leben, das ist ja nicht nur ein Medium, was sich eine emanzipatorische Bewegung zunutze machen kann, sondern natürlich kann das auch die Gegenbewegung. Und wir haben einfach gesehen, dass in dieser, was man die Manosphäre nennt, männlich dominierte Räume im Netz, wo sich so seit vielen, vielen Jahren einfach was zusammengebraut hat, ja, eine frauenfeindliche Ideologie zusammengebraut hat, wo in Incel-Foren und allen möglichen anderen merkwürdigen, obskuren Reddits, Subreddits und so weiter, 4chan, 8chan, diese ganzen Sphären, meine ich, einfach, ja, Gewalt gegen Frauen, Hass auf Frauen mehr und mehr auch zu einer Weltanschauung sozusagen geworden ist, ja, sich dahin entwickelt hat.
Incel ist eine Selbstbeschreibung von Männern, die sich als unfreiwillig enthaltsam ansehen und die Schuld daran dem Feminismus sowie Frauen an sich geben. Das Kofferwort setzt sich aus den englischen Worten für unfreiwillig, involuntary, sowie sexuell enthaltsam bzw. zölibatär, celibate zusammen. Incels sind aus einer Art Internet-Subkultur in den USA hervorgegangen und vernetzen sich noch immer vor allem online. Dort diskutieren und propagieren sie Hass und Gewalt gegen Frauen. Doch steht diese digitale Menschenverachtung in Wechselwirkung zum Offline-Raum. So sind für einige Rechtsterroristen der jüngsten Vergangenheit Kontakte zur Incel-Bewegung belegt. Beispielsweise weist der Attentäter von Halle an der Saale neben seiner antisemitischen auch antifeministische Ideologien auf.
Und diese Gleichzeitigkeit, die ist ja nur möglich, weil wir das Netz haben. Da mag ich immer ganz gerne die Metapher der Schere. Das heißt, wir haben, wenn wir von Emanzipationsbewegungen, die wir so gesehen haben in den letzten 200 Jahren vielleicht, da spricht man immer gern vom Pendel. Es geht vorwärts, progressiv, und dann geht es auch wieder ein bisschen rückwärts. Und ich glaube, dass diese Metapher nicht mehr hinhaut, sondern wir müssen es als Schere begreifen. Also je stärker die eine Seite in die eine Richtung treibt, sozusagen zieht die andere Seite nach. Die Metapher sollte man nicht zu Ende denken, aber so als Bild, ne, für diese Gleichzeitigkeit finde ich sie erstmal ganz nützlich. Das ist das, was wir sehen, dass sich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel geändert hat. Die Norm, die klassischerweise einfach männlich, weiß, hetero, cis und so weiter war, was man ja auch nicht hinterfragt hat, die ist ganz krass einfach in Frage gestellt worden. Privilegien sind ja tatsächlich auch weniger geworden, ne? Status, Bedeutung von Männlichkeit und so weiter. Das ganze Männlichkeitskonzept letztlich ist einfach in Frage gestellt worden. Wir problematisieren Männlichkeit, wir sprechen über toxische Männlichkeit. Und das heißt, Männlichkeit ist schon allein dadurch, dass es so sichtbar geworden ist, ist es einfach nicht mehr selbstverständlich, das, was herrscht und die Norm ist und so weiter. Das kann es nicht mehr sein, ja, weil es dafür viel zu sehr problematisiert ist. Und das löst eben diesen Reflex aus. Wir wollen die Kontrolle zurück. Wir wollen diese Herrschaft letztlich zurück. Ja, wir wollen die Macht wieder, die wir da eingebüßt haben. Und ich glaube, dadurch, dass der Feminismus zwar viel erreicht hat, aber nicht weit genug gegangen ist, also wenn wir uns Gleichberechtigung anschauen, dann sprechen wir so, als wären wir gleichberechtigt, ne? Das, was sichtbar ist, sind Quoten, Frauen in Machtpositionen, Förderprogramme. Aber das, was unsichtbar bleibt, ist, dass wir natürlich noch lange nicht gleichberechtigt sind. Wir haben, also die Gender Gaps sind einfach krass. Wir haben den Pay Gap, wir haben den Pension Gap, wir haben den Care Gap. Männliche Karrieren werden einfach heute immer noch auf dem Rücken unbezahlter Care-Arbeit von Frauen gemacht. Ich habe gerade eine neue Zahl gehört im Familienministerium. 46% aller Männer nehmen Elternzeit. 2 Monate. Ja, 46%. Es wäre schon traurig, wenn es 100% wären, die nur diese 2 Monate nehmen, aber es sind einfach nicht mal 50%. Und da sprechen wir nicht über 100% Elternzeit oder wenigstens 50% oder so. Ja, da wären wir so beim Teilen. Und das Gleiche natürlich mit Altersarmut beispielsweise trifft in der Regel Frauen. Die ärmsten Menschen in Deutschland sind alleinerziehende Frauen und ihre Kinder. Das heißt, solange wir diese Kluft haben zwischen, wir tun so, als wären wir gleichberechtigt, ne, wir reden so, wir haben gendergerechte Sprache und tatsächlich sind wir es aber überhaupt nicht. Das ist sozusagen das Problematische dabei. Also das heißt, sichtbar ist, es fühlt sich an wie gleichberechtigt, unsichtbar bleibt, wir sind es aber noch lange nicht. Und dadurch stellt sich bei vielen Männern auf der individuellen Ebene so eine Ungerechtigkeit ein, ja, dass sie denken, hey, es sind doch überall Frauen, die werden total bevorzugt. Der Feminismus hat es eigentlich übertrieben. Ja, und das fühlt sich eben an wie ein persönlicher Kontrollverlust und auch wie ein gesellschaftlicher Kontrollverlust.
Hier mal etwas provokant. Du hast ja gerade gesagt, dass Feminismus in den letzten 20 bis 30 Jahren absolut friedlich war. Die feministische Geschichte ist ja keine, die rein friedlich ist. Die Suffragetten Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts waren militant. Stonewall-Unruhen bzw. Stonewall-Aufstand, aus denen dann die CSDs hervorgingen. Das waren radikale und teilweise militante Momente. Ich möchte der feministischen Bewegung auf keinen Fall vorwerfen, dass sie die antifeministischen Momente begünstigt hat. Aber hätte man der antifeministischen Bewegung mit breiterer oder radikalerer Aktionsform und breiteren Aktionsfeldern etwas mehr entgegensetzen können?
Also mit friedlich meine ich nicht, dass es nicht radikal oder radikale Mittel beispielsweise auch gegeben hätte, die eingesetzt worden sind. Ich meine, dass Feministinnen keinen Krieg angezettelt haben. Ja, und vielleicht auch nicht die Möglichkeiten gehabt hätten, wirklich einen anzuzetteln, sondern also die wirksamsten Dinge waren ja sowas wie Geburtenstreik. Oder jetzt ist es vielleicht gerade die 4B-Bewegung, ne, dass man sich komplett von Männern abkehrt, in allen gesellschaftlichen Sphären eigentlich. Die hat gerade großen Zulauf in den USA, diese Bewegung. Oder eben einfach mit anderen Mitteln vorgegangen ist, dass die radikal sein können. Und ich glaube tatsächlich auch radikal sein müssen, würde ich schon sagen. Denn es ist nicht so, dass man da mit Argumenten jetzt irgendwie überzeugen könnte. Zum einen ist es in Zeiten der Affektpolitik und die haben wir einfach, ist es immer auch eine Gefühlssache. Also wenn jemand einen Kontrollverlust fühlt oder unterlegen, unterdrückt zu sein, obwohl es tatsächlich faktisch nicht so ist, werden ihn auch Argumente, glaube ich, nicht überzeugen. Das zum einen und zum anderen glaube ich, dass wir alle die antifeministische Bewegung unterschätzt haben. Ich weiß noch, dass als ich politische Männlichkeit geschrieben habe, also die Recherche ist 5 Jahre alt, dass ich vieles, was ich da so recherchiert und aufgeschrieben habe, angefühlt hat, wie selbst so eine Verschwörungserzählung. Und es war nicht so leicht für mich, das aufzuschreiben und tatsächlich zu veröffentlichen. Aber ich weiß ja, was ich da gesehen habe und was ich recherchiert habe und deshalb musste ich das irgendwie auch tun. Und jetzt ist es gar nicht mehr so absurd. Ja, jetzt sehen wir, dass die ganzen Tech-Milliardäre tatsächlich mit einer Ideologie, die ich eben schon beschreibe, in politische Männlichkeit, die politische Bühne geentert haben, ja, und ihre komplette Macht einfach ausspielen, sich mit der Politik verbündet haben. Und das war ja lange, was Peter Thiel beispielsweise gesagt hat. Trump wird so eine Art CEO im Unternehmen USA und dann drehen wir diese ganzen aufklärerischen Errungenschaften zurück und machen so eine Art Tech-Monarchie. Und tatsächlich geht's einfach gerade genau dahin. Das sind ja die extremsten Beispiele daran oder diese ganze Incel-Bewegung, ne, die einfach so zutiefst misogyn ist und so absurd auch in ihrer Weltanschauung, in ihrem Weltbild, in der Sprache, wie sie Menschen sieht, wie sie Gesellschaften sieht, dass es ja schon fast unangenehm ist, sowas dann aufzuschreiben. Aber tatsächlich sehen wir einfach, dass diese Incel-Idee sich krass in den Mainstream vorgegraben hat und einfach im Mainstream heute zu finden ist. Ich muss nicht mehr irgendwelche Darknet-Foren besuchen, ja, und mich da so einschleichen quasi, sondern es reicht wirklich einfach, dass ich TikTok aufmache. Und ich habe das da alles inzwischen. Und das ging ja jetzt sehr, sehr schnell. Ne? Also ich würde sagen, mit Andrew Tate ist das passiert. Ist das Darke sozusagen in den Mainstream gekippt. Und wann war das? 2022, glaube ich. Das heißt, noch keine 3 Jahre her. Also, dass sich Frauenhass einfach so krass normalisiert hat und man damit mobilisieren kann, ja, sich ein politisches Programm geben kann und mit anderen zusammentun kann. Und das ist sehr effektiv. Und da, klar, gehen uns auf der Gegenseite quasi gerade so ein bisschen die Mittel aus, gerade wenn man friedlich bleiben möchte. Ist es gerade ein bisschen schwierig. Also auch wenn einem das klar ist, was für eine Bedrohung das war und ist und jetzt noch deutlicher geworden ist, ist es einfach auch ein bisschen schwer, dagegen anzugehen.
Aus dem, was du jetzt gesagt hast, also dass Antifeminismus zum einen ein Kit für verschiedene Gruppen ist und gleichzeitig im Mainstream angelangt ist, würde ich folgende These bringen und dich bitten, sie zu kommentieren. Antifeminismus ist der ideologische Moment der Zusammenarbeit konservativ-bürgerlicher Kräfte mit allem, was dann weiter rechts von ihnen steht. Auch, weil offener Antisemitismus im bürgerlichen Lager mittlerweile und glücklicherweise verpönt ist. Aber Antifeminismus, das ist etwas, auf das sich alle einigen können.
Ja, absolut. Und die ganzen Ideen, die auch in Incel-Foren und so weiter so vor sich hingegoren sind und sich da entwickelt haben, die kommen natürlich aus der Mitte der Gesellschaft. Das muss man ja auch sehen. Ja, dass Incels eben nicht wesentlich unterschiedlich sind zu anderen im Patriarchat sozialisierten Männern, sondern einfach nur graduell. Die sind extrem, aber die Ideen, die sind ja alle schon da. Und Incels sind ja auch extrem so Film-, Fernseh beeinflusst, ne, 90er Jahre und danach. Also diese ganzen sexistischen und misogynen Stereotype, die aufnehmen, das sind unsere, aus unserer Gesellschaft. Gerade weil wir das Patriarchat eben noch lange nicht überwunden haben und Gleichberechtigung eben noch nicht da ist. Und das ist ja auch meine These. Also der Kit, das ist Andrea Petö, aber ich würde ja sagen, wir haben das so lange unterschätzt, dass es genau um Antifeminismus eigentlich geht. Da kommt noch was anderes hinzu, nämlich Rassismus. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Sehen wir auch gerade an der Migrationsdebatte in Deutschland und eben am Zuwachs für rechtsextreme Parteien. Aber ich glaube, das ist letztlich nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner zwischen rechten Hardlinern, zwischen religiösen Hardlinern und eben allen Male Supremacists, sozusagen ja Maskulinisten, wie man auch auf Deutsch dazu sagt, sondern es ist schon mehr, es ist schon das, worum es letztlich geht.
Dann kommen wir auch schon zum Ende. Und wie immer im Podcast versuchen wir zum Schluss auch Chancen und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Nun hast du vorhin schon gesagt, uns, also progressiven Kräften, gehen die Mittel etwas aus. Was für Chancen und Aktionsfelder siehst du denn aktuell für eine emanzipatorische Bewegung, um dem Antifeminismus wieder zurückzudrängen, beziehungsweise, was ich manchmal sage, ihm stärkere und festere zivilisatorische Ketten anzulegen?
Also ich sehe da ziemlich gute und ziemlich große Chancen. Zum einen gibt mir Mut, dass der Backlash, den wir gerade sehen, so heftig ist. Das heißt nur, dass auch der Feminismus offenbar so viele Errungenschaften dann doch erzielt hat und so viel und schnell unsere Gesellschaft gewandelt hat, dass manche sich jetzt wirklich genötigt sehen, einfach alles aufzufahren. So würde ich das verstehen. Und das ist ja ein großer Erfolg für so eine Emanzipationsbewegung. Und ich sehe zum einen im Netz immer noch die große Chance und auch in den sozialen Medien. Das hat einfach unglaublich viel befreit, ne? Da konnten sich Menschen einfach Rechte und Räume erkämpfen wie niemals zuvor und eben ein kollektives Bewusstsein über bestimmte Dinge schaffen. Und ich glaube, dass wir uns das auch wieder mehr zunutze machen müssen, auch für eine Vernetzung. Also ich sehe in der Linken einfach sehr viel Spaltung und ich sehe auf der Rechten, wie sie sich mit allen möglichen anderen Gruppierungen zusammentut. Und letztlich ist das ihre Stärke, ja, der antifeministischen Bewegung. Und das müssten wir auf der anderen Seite auch tun. Das heißt, ich finde, wir müssen beispielsweise noch viel mehr in den Iran schauen, nach Kurdistan schauen, ja, nach Lateinamerika schauen, wo es einfach schon Bewegungen gibt, die sehr schlagkräftig sind, die gute Methoden entwickelt haben, auch wie man den Protest aus dem Netz auf die Straße tragen kann, wie man materiellen Raum und digitalen Raum so verbinden kann, dass man wirklich was damit erreichen kann. Ja, ich verstehe nicht, warum die feministische Außenpolitik in Deutschland nicht den Iran viel, viel mehr unterstützt hat. So, aber ich finde, wir als Zivilgesellschaft, wir können uns da auf jeden Fall sehr viele Beispiele und auch Know-how und sowas holen. Also das zum einen. Zum anderen müssen wir sehen, dass unsere sozialen Medien nicht frei sind. Das sind keine Orte der Meinungsfreiheit, sondern das sind Radikalisierungsmaschinen, um mit Julia Ebner zu sprechen. Das heißt, es gibt einen Radikalisierungsalgorithmus, der aus monetärem Interesse der Plattformen immer das Extremste in die Reichweite spült. Die sind auch so programmiert, also haben wir jetzt gesehen an dem Statement von Mark Zuckerberg, ne? Keine Diversität mehr, Hate Speech ist eigentlich freie Meinungsäußerung, ist also wieder erlaubt, mindestens in den USA, aber hier in Europa müssen wir uns keine Illusionen machen, auch bald wieder. Und wir brauchen mehr männliche Energien am Arbeitsplatz. Also sagt ja eigentlich alles. Und wir können es nicht länger hinnehmen, dass einfach eine Handvoll Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley, einer aus China, die uns die Regeln sozusagen unserer sozialen Medien, das ist einfach unser Austausch auch, ne, wo Demokratie verhandelt wird, wo Gleichberechtigung und so weiter verhandelt wird. Wer da nicht partizipieren kann, weil sie Angst hat, ja, ihre Meinung zu äußern, gibt es viele Studien, ne, die das zeigen, Frauen ziehen sich zurück aus dem Netz, dann bedroht das natürlich unsere Demokratie. Und das können wir einfach nicht länger zulassen, dass Tech-Milliardäre da ihre Regeln reinschreiben, die nicht mit unseren Verfassungen, wie wir sie in Europa haben, ne, nicht mit demokratischen Gesellschaften vereinbar sind. Das heißt, wir müssen die sozialen Medien und alle anderen Plattformen im Netz, wenn sie unseren Regeln nicht folgen, verbieten, damit die Plattformen gezwungen werden, diese Regeln einzuhalten. Und gleichzeitig, finde ich, könnte man auch eine europäische Version, ein europäisches eigenes soziales Medium, ein bisschen wie so öffentlich-rechtlicher Rundfunk entwickeln. Twitter wäre wieder zu haben als Name, könnte man mit anfangen. Na, vielleicht klappt es ja, wenn sich dann wirklich alle auf ein Medium einigen können. So, ich glaube, das Problem von Mastodon und Blue Sky und so weiter ist ja auch, dass da nicht alle dann hingehen und man irgendwie, ja, jetzt ist es so zersplittert, keiner weiß, ne, wo werden wir uns als nächstes sammeln, aber wir brauchen diese Medien des Austauschs. Und dann bin ich da eigentlich ziemlich optimistisch, dass wenn wir das schaffen, selber Regeln durchzusetzen, ich weiß nicht, was die Politik in den letzten 10, 15, 20 Jahren gemacht hat, aber sie hat die ganze digitale Wende komplett verschlafen. So, ne, das Internet ist ein rechtsfreier Raum für ganz viele. Ja, diese ganzen Heerscharen an Social Media ManagerInnen, die kommen ja überhaupt nicht mehr hinterher, die verschleißen auch total. Ja, um diesen ganzen Hass daraus zu filtern. Gewalt gegen Frauen hat sich komplett normalisiert. Das ist ja immer sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Und das macht natürlich was mit uns als Gesellschaft, ja, wenn Frauen so dargestellt werden und das ja auch im Kontinuum mit häuslicher Gewalt beispielsweise steht, ne, sehen wir, Partnerschaftsgewalt steigt an und auch da sexualisierte Gewalt, Femizide und so weiter. Und um aus dem rauszukommen, brauchen wir einfach ein anderes Netz. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Idee und Utopie auch, dass wir uns als Gesellschaft im Netz nochmal neu erfinden, gute Regeln geben, ja, und diesen Space des Austauschs und der Befreiung letztlich nutzen, um unsere Ideen von Gesellschaft, wie wir sie wollen, durchzusetzen und zu konzipieren, zu entwickeln.
Ich bedanke mich bei Susanne Kaiser für das Interview und bedanke mich wie immer bei allen Zuhörenden. In den Shownotes finden sich wie immer die Informationen zu unserem aktuellen Gast. Darüber hinaus haben wir euch auch das Dossier zu Antifeminismus von den KollegInnen des Gunda-Werner-Instituts aus dem Böll-Stiftungsverbund verlinkt.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 16. Antifeminismus als ideologisches Kernelement rechter Politiken. Mit Susanne Kaiser. In der nächsten Folge sprechen wir über die sogenannte Scharnierfunktion des Rechtspopulismus. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.